Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Da sind wir wieder. Die Folge 322. Hört sich doch gut an. 322, 322. Wer hätte das gedacht, als wir die Nullnummer gemacht haben? Hättest du das gedacht, Herr Back?
Nein.
Dann begrüße ich alle, die uns jetzt immer noch zuhören.
Ich auch.
Auch ich begrüße alle ganz herzlich. Muss ich noch mehr sagen?
Nee, das ist schon genug.
Macht ihr
das? Das reicht für heute.
Also ich hätte gedacht, dass das so vielleicht so, so ein halbes Jahr, vielleicht läuft, dass wir vielleicht so bis zur 50 kommen und dann sagen, das ist eine runde Zahl, wir hören auf, tschüss, auf Wiedersehen. Und dass wir jetzt noch, wie viel Fernsehen haben wir dazu gemacht?
Wo sind wir da jetzt? Wir sind jetzt bei 84.
Bei 84. Übrigens, das muss man auch dazu sagen, dass wir auch noch Fernsehen machen. Denn viele glauben, wir würden einen Blog machen im Internet und das wäre es. Tun wir aber nicht, denn seit 1900, ach du liebe Zeit, seit 2006 bin ich pensioniert, seit 2007 machen wir auch Fernsehen und da sind wir mittlerweile...
24. Juli 2007.
Ach, du bist ja gut. Dankeschön.
Immer.
Und da sind wir, was sagst du, an welcher Folge sind wir da jetzt?
84.
84, das ist ja eine Menge Zeugs. Und wenn man überlegt, dann muss man da ein bisschen da sich mal auf die Schulter klopfen, wie schwer es eigentlich ist, eine komplette professionelle Fernsehsendung zu machen und was das an Geld kostet. Das war beim WDR damals ein richtig dicker Batzen Geld, den ich ausgeben musste als Redakteur, um sowas zu kriegen. Und wo haben wir denn jetzt das Geld her, fragen mich viele. Wieso könnt ihr eine Fernsehsendung machen? Soll man mal sagen, wieso wir das können?
Ja. Ja, warum nicht?
Ja. Das ist ein ganz anderer Anfang diesmal hier von unserer Sendung. Da sagen wir es doch einfach. Wir sagen eben, das ist ein ganz tolles Geschäft mit NRW-TV. Wir bereiten eine Sendung komplett vor, redaktionell vor. Wir selbst sind die Schauspieler in der Sendung. Und dann zeichnen wir auf. Und da fängt jetzt NRW-TV an. Die bieten uns das Studio für 2-3 Stunden an. Und da können wir drin herumwirken und die Sendungen fabrizieren. Dann die ganze Nachbearbeitung findet bei NRW-TV statt. Ja, und dann kommt die nächste Sendung.
Ja, also mit Personal. Die komplette Produktion wird also von NRW-TV getragen. Dafür hat NRW-TV natürlich auch das Erstausstrahlungsrecht. Und wir bekommen dann das Rohmaterial und das wird dann bei Speedpartner umkodiert in die einzelnen Files und bei Speedpartner gehostet und von dort aus dann können die Leute sich dann die Sachen herunterladen von der ersten bis zur letzten Sendung in dem entsprechenden Format.
Ja, das ist schon ein Angebot, ne?
Und das Ganze also muss man kommt noch was, aber kam nichts. Gut, dann rede ich weiter. Dann wird das natürlich ebenfalls an Dr. Dich TV weitergegeben. Dr. Dich TV hebt es dann auf Satellit und damit sind wir europaweit zu empfangen. Also regional im Kabel über NRW-TV, über das Internet gehostet von Speedpartner und Dr. Dich TV bringt unsere Sendung dann inklusive der Wiederholungen wöchentlich auch noch für ganz Europa für den normalen Fernsehzuschauer.
Und das alles als Non-Profit-Projekt.
Und dann ist ja nicht zu vergessen, dass 7Load von Anfang, nicht von Anfang an, aber fast von Anfang an dabei war und alle Folgen vorhält. Also bei diesem Videoportal kann man dann auch den Computerclub sich ziehen und holen und sehen und gucken. Und das ist also jede Menge, das ist viel mehr, als wir damals hatten, als wir noch bei dem Regionalsender waren.
Das ist wohl wahr, ja.
Ja.
Naja. Ja, jetzt haben wir mal darüber geredet. Viele Leute haben auch danach gefragt und wissen auch nicht, wie es gemacht und finanziert wird. Natürlich haben wir Kosten, alles, was da so sich ringsherum aufbaut. Wir haben viele Helfer, aber wir haben eben auch eine Menge, was wir selbst finanzieren müssen. Und die Homepage, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wenn die Leute doch auf der Homepage lesen, was du da ab und zu schreibst, Herr Back, dann sollten die doch auch rechts sehen, dass da Video und Fernseh Downloads, Video und Fernseh, klar, Rudolf, Video und Audio Downloads möglich sind. Überlesen die das?
Nein, wir müssen erstmal sagen, dass wir eine Homepage haben. Das muss
man. Wenn du vom Blog sprichst, dann waren die Leute ja schon da.
Vom Blog? Hab ich vom Blog gesprochen?
Ja, hast du.
Ja?
Ja, sollen wir mal zurückspulen?
Also das meiste ist, dass man in Google nachguckt. Und dann gibt es einige Sachen, was war denn eigentlich mit dem Computerclub los? Und dann gucken die Computerclub, Google, und dann kommt ja eine relativ aktuelle Sache als Nummer 1. Und dann klicken die da drauf und dann landen sie eventuell auf der Blogseite oder sie landen woanders. Ja? Das wissen wir ja alles gar nicht so genau. Und dass da die Sendungen im Internet laufen, das ist noch nicht so richtig dokumentiert. Wir müssten mal wieder eine Printausgabe haben, so irgendwo so Spiegel oder Stern oder irgend sowas, damit Leute so etwas lesen. Aber die vergessen uns ja. Ich weiß nicht, ob die neidisch sind auf das, was wir machen und uns vielleicht alles Böse zutrauen, was man so uns zutrauen kann. Auf jeden Fall, man ignoriert uns.
Ja, wir haben keine Negativstory.
Genau.
Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten.
Können wir mit dir etwas machen irgendwo, dass du irgendjemanden da ermordest oder sowas?
Dazu fehlt mir die kriminelle Energie.
Können wir dir dazu verhelfen?
Nee, lass mal. Gut. Ich fühle mich so ganz wohl.
Oder könntest du mir nicht mal nackt durch Düsseldorf laufen?
Das ist nicht so Aufmerksamkeit erregend hier in Düsseldorf.
Also, und dann willst du Düsseldorf nicht entvölkern.
CC2. Nee, alle sind dabei.
Ja, ja. Das hilft nicht viel.
Gut. Also gut. Also gut. Ein etwas merkwürdiger Beginn, aber einfach mal darüber nachzudenken, ist ja auch eine ganz, ganz schöne Sache, denke ich. Aber außer jetzt, wo wir gerade dabei sind, sollten wir es auch weitermachen. Fernsehen machen wir natürlich auch das, was Sie jetzt im Moment gerade zu Hause hören. Und da kommen immer wieder die Nachfragen, weil viele Leute einfach keine Lust haben oder es nicht finden im Internet, wo wir schon oft gesagt haben, wie wir produzieren. Ich sitze hier in Maxheim im Westerwald. Der Wolfgang Back sitzt in Köln und der Heinz Schmidt sitzt in Düsseldorf. Und wir haben alle unsere Aufzeichnungstechnik da und wir nehmen das, was wir selbst sagen, auf. Damit wir aber wissen, was die anderen da von sich geben, sind wir über einen Telefonkonferenzraum miteinander verbunden. Wir hören uns also, wir können gleichzeitig sprechen. Das wird aber nicht aufgezeichnet in der Regel. Das heißt, es wird im Konferenzraum aufgezeichnet als MP3. Damit kann man unsere Sachen dann später synchronisieren. Oder wenn jemand technische Probleme hat, soll ja vorkommen, dann kann man da aus dem Konferenzraum heraus auch etwas nehmen. Natürlich nicht in der Top-Qualität, aber als MP3 vollkommen ausreichend in Telefonqualität. Und wenn wir Gesprächspartner haben, Interviewpartner, die können sich natürlich dann auch in den Konferenzraum einwählen und die werden dann auch mit reingeschnitten. Also das ist unsere Produktionsweise, sehr ressourcenschonend, sehr umweltbewusst. Wir fahren nicht mehr in irgendein Studio, wir treffen uns nicht mehr, sondern wir sitzen ganz allein bei uns zu Hause, mehr oder weniger zu Hause, und produzieren im stillen Kämmerlein und fahren es anschließend zusammen. Also eine zukunftsweisende Technologie.
Ja, wir haben sogar schon bei der letzten TV-Produktion, wo wir immer in Staus geraten, wenn wir nach Düsseldorf fahren, schon drüber nachgedacht, ob wir dasselbe nicht auch mit dem Bild machen können. Ob mir nicht jeder von uns sich so ein kleines Studio einrichtet und wir dann mit viel Virtualität und mit solchen Dingen arbeiten, um auch zu Hause bleiben zu können. Es ist, also, macht keinen Spaß mehr, im Stau zu stehen.
Absolut nicht, nee.
Aber die Studiosituation für TV hat schon was. Die Man darf die Arbeit der Mannschaft, die uns da hilft, nicht unterschätzen.
Das ist klar.
Wir haben da professionelle Kameraleute, wir haben den Bildschnitt, wir haben die Tonleute da, die kümmern sich um alles. Wir brauchen uns wirklich nur auf unsere Geschichten zu konzentrieren.
Es muss Licht gesetzt werden, wir müssen die Großaufnahmen nachgeführt werden. Da muss auf jeden Fall ein Kamera da sein. Wir können nicht mit ein, zwei staatlichen Kameras arbeiten. Das sind also so viele Dinge. Der Ton muss...
Und eine Maske muss da sein.
Ja. Na, das muss heutzutage nicht mehr unbedingt sein. Ja, die heutigen Kameras.
Gut maskiert.
Es ist bei dem einen oder anderen von uns nötig, ja.
Das sollten wir vielleicht auch mal Dankeschön sagen an die ganze Mannschaft, denn die hat es auch nicht leicht. Man wird sehen, was mit NRW-TV in den nächsten Monaten so passieren wird. Es soll ja großen Aufwind geben und wir warten auch darauf, was man uns denn sagt, wo wir eine neue Position bekommen, eventuell in diesem neuen Programmschema.
Wir werden es sehen, wir werden es erleben. Die Audioproduktion habe ich eben beschrieben. Oft genug wird gefragt, warum macht ihr das nicht über Skype? Das ist doch viel besser, viel schöner, viel was weiß ich was. Skype ist nicht besser und schöner. Was wir selbst aufnehmen, das ist von hoher Qualität. Das sind WAV-Dateien mit 44.100 Bit pro Sekunde. Ist das richtig? Ja. Und die sind vollkommen in Ordnung. Und über Skype irgendetwas zu machen, meine Bandbreite ist zu gering dafür. Ich habe so viele Probleme aussetzen. Die Qualität ist so wechselnd und unterbrochen und zerhackt teilweise. Ich habe es oft probiert mit Skype. Skype ist keine Alternative. Wenn ich große Bandbreite hätte, wäre es das vielleicht. Aber ich höre oft bei anderen Produktionen, dass man dort genauso Probleme hat, das über Skype zu machen. Unsere Lösung ist sicherlich einzigartig, weil sie allgemein so nicht genutzt wird, aber sie bringt nun mal das Ergebnis, was unsere Zuhörer in den letzten, wie viele Sendungen machen wir jetzt so, 50 bestimmt.
Ja.
So gehört haben. Am Anfang musste ich mich rantasten, weil ich die Sachen ja hier schneide und mache und bis ich kapiert habe, wie das funktioniert. Aber heutzutage kann ich durchaus sagen, okay, der Kollege Back hat kein Studio, der macht es mit seinem Rekorder in einer ruhigen Ecke bei sich zu Hause und hat ein bisschen Hall drauf, mal mehr, mal weniger.
Aber will ich ja noch wegmachen, muss nur mal sagen, wie das Teil heißt, was ich mir besorgen soll.
Okay, und also da ist noch Entwicklungspotenzial da. Der Heinz Schmitz, der hat durchaus professionelles Equipment, weil er als Musiker sowieso diese Sachen hat. So, und wie Sie gerade gehört haben, der Wolfgang Back will noch besser werden. Ist ja eigentlich kaum noch möglich. Aber wenn wir dann den Hall ein bisschen wegkriegen, dann sind wir eigentlich da, als würden wir im Studio sitzen mit der gleichen Qualität.
Kann ich da was mit Eierkästchen machen?
Nee, hör auf mit
Eierkästchen. Du kannst deine Wohnung damit auskleiden. Dann machst du aber bitte ein Foto und zeigst das dann auch im Fernsehen unseren Zuschauern und setzt auf die Webseite.
Ja, aber dann bin ich ja dann für Terrorherz-Sachen blind, oder?
Aber du musst doch, nur weil du Eibach heißt, jetzt nicht Eierkästen an die Wand nageln. Skype gibt natürlich noch einen anderen Grund für mich jedenfalls. Ich habe Skype immer ein bisschen misstraut. Es ist zwar verschlüsselt und es ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, also so von Ende zu Ende. Aber was da jetzt ruchbar geworden ist, das erschreckt mich doch in die tiefste Seele hinein. Denn es ist möglich, mit einem einfachen Python-Skript, das hat der Hacker Zuvner nachgewiesen und gezeigt und öffentlich auf seiner Homepage gemacht, dass man die internen IP-Adressen der aktiven Skype-Teilnehmer einfach herausbekommen kann und darstellen kann. So, und da frage ich mich, was macht Skype denn eigentlich da? Warum? Es ist klar, wenn ich mit irgendjemandem eine Skype-Verbindung habe, dann muss meine IP-Adresse bekannt sein und seine IP-Adresse. Ist vollkommen in Ordnung. Aber warum muss denn die IP-Adresse meines Rechners, der dahinter hängt, wenn ich irgendwo über einen Router bin oder über meine Fritzbox oder Maxbox oder wie auch immer, dann verstehe ich nicht, wieso denn diese Sachen auch aufgezeichnet werden müssen, warum man auch darauf zugreifen kann. Gibt es irgendeine Erklärung? Habt ihr eine Vorstellung, warum so etwas sein kann?
Ich habe eine andere Erklärung dafür. Ich glaube einfach, dass es schludrig programmiert wurde. Der Skype hängt sich wie ein Treiber in den Rechner rein, hängt also sehr tief auf der Netzwerkebene und man macht im Prinzip der Gegenstelle das Netzwerk auf dadurch. Und das ist einfach schludrig programmiert.
Also meine Vermutung geht noch weiter. Also wirklich nur eine Vermutung und keine Behauptung. Es könnte doch sein, denn Skype war ja immer so ein ganz, ganz großes Problem für den Geheimdienst. Und man will ja mithören. Man will ja wissen, was passiert denn da. Und Skype war immer so ein bisschen verschlossen. Wenn man jetzt die IP-Adressen mitkriegt, und das sind ja Spezialisten, die das dann machen, die haben ja sehr schnell den entsprechenden Mann hinter der IP-Adresse. Da weiß man, er hat mit dem da telefoniert. Auch wenn man gar nicht länger reinhört, dass man eventuelle Inhalte da auch noch, obwohl man da ja an der Quelle sitzt. Man könnte ja das, glaube ich, sogar dann mitschneiden an der Quelle im Klartext. Ne? Also da vielleicht ist das eine Vorgabe, also, die da gemacht wurde.
Zu deinem Szenario müsste man jetzt noch was sagen. Wenn man das so machen will, müsste man über das Netzwerk auf das Endgerät ein Lauschprogramm installieren, das denn den Datenstrom nochmal rausgibt zu dem, der mithören will.
Ja.
Wenn man denn, der das? Direkte Strom ist ja verschlüsselt, den man ja. an sich anscheinend.
Ja, ich muss an die Quelle.
An die Quelle. Und man kann diesen ja. Audiostrom dann, rausgeht. Ja, man kann ja. den Analog- und Videostrom einfach ja. parallel ja. nochmal raussenden zu dem, der abhören ist. Dafür muss man aber eine Software von außen auf dem Endrechner installieren.
Ist das schwer? Nein.
Kommt aufs Betriebssystem an, kommt auf die Schutzmechanismen an, die man auf dem Endrechner hat. Kommt an, wie aktuell das alles ist. Kann ich dir, da gibt's keine Antwort, ja oder nein.
Nein, wir kriegen da auch keine Antwort, wenn wir nachfragen.
Also ich möchte eigentlich keine neue Verschwörungstheorie initiieren, aber doch noch dazu sagen, dass dieses Skype-Skript, was dafür benutzt wurde, hochskalierbar ist. Und es ist den Forschern gelungen, mit 30 Computern 10.000 Skype-Nutzer pro Stunde zu beobachten. Also man kann da schon etwas machen. Was mich allerdings erschreckt, wo ich dann sage, na ja, vielleicht ist es doch zumindest geduldet, dass bereits im Oktober 2011 diese Sicherheitslücke aufgedeckt worden ist und bis heute nicht geschlossen wurde. Wir wissen aber, dass Mitte Mai 2010 Microsoft Skype gekauft hat von eBay für 8,5 Milliarden US-Dollar. Ob Microsoft jetzt keine Lust hat oder desinteressiert ist oder hier ein Hintertürchen bereithält oder bereithalten muss oder das weiß ich und wage ich auch nicht zu beurteilen. Aber ich muss sagen, Skype werde ich künftig noch vorsichtiger einsetzen, wenn überhaupt.
Ich meine, für unsere Sendung wäre es ja nicht schlimm, denn die ist ja eh dann irgendwann öffentlich.
Heinz, die Zuhörer sollten aber wissen, dass wir auch heute ja. wieder vor der Produktion eine Stunde gelabert haben und was wir da erzählt haben.
Das geht keinem was an.
Mein lieber Freund.
Vielleicht ja. sollten wir das senden.
Das können wir irgendwann mal machen. Ich kann euch die Mitschnitte schicken und dann können wir entscheiden, ob wir das mal sind. Das wäre auf jeden Fall für viele unterhaltsam. Hm. Und ich glaube, ja, darauf werden wir auch Reaktionen bekommen, auf das, was wir jetzt gesagt haben.
Ja, aber wir haben keine Gewissheit, dass wir auch alle in denselben Knast kommen. Zimmer an Zimmer.
Nee, aber wir könnten dann per Skype für weiteren Unmut bei den Behörden sorgen.
Ich könnte da meinen neuen E-Book-Reader mitnehmen. Ich habe mir nämlich jetzt doch, nachdem ich lange darüber nachgedacht habe und mir zwischendurch eigentlich als E-Book-Reader ein iPad gekauft habe, was ja viel, viel teurer ist, habe ich mir gestern einen Sony E-Book-Reader gekauft. Der wurde mir auch da vom Verkäufer empfohlen. Der wäre am elegantesten und der würde die meisten Formate kennen, obwohl ich bisher nur zwei kennengelernt habe. Und jetzt spiele ich damit herum und habe meine Bücher zu E-Books gemacht. Das habe ich übrigens schon mal früher, na, das war fast so um die Jahrtausendwende rum, da konnte man bei Word schon einen Zusatz oben reinsetzen in die Leiste. Die war grün, soweit ich mich erinnere, und stand, glaube ich, ein E. Das konnte man aus dem Word-Text ein E-Book machen. Und das gab es auch einige Hobbyisten, die haben meine E-Bücher da über den Computerclub und so weiter, die konnte man sogar kostenlos da abholen. Jetzt ist das Ganze ja ein bisschen anders geworden. Jetzt ist es ja ein bisschen professioneller geworden. Die Verlage stehen jetzt hinter diesen E-Büchern und es gibt, glaube ich, so 8 oder 10 E-Book-Reader, die man kaufen kann. Natürlich jeder PC kann E-Books lesen. Mehr oder weniger bequem, ob man da jetzt das im E-Book-Format sich reinzieht, im PDF-Format sich reinzieht. Man kommt also an die Inhalte ran und es gibt viele, viele Leute, die haben sich jetzt schon sogar umgewöhnt. Die kommen vom Papier, und zwar auch viele ältere Leute kommen vom Papier und sind irgendwo beim Kindle oder beim Sony Book gelandet. Ich habe noch ein bisschen Probleme beim Umsetzen meiner Informationen. Also mein Cäsar kommt zur Cebit. Das ist eine Sache von 100 Seiten. Da habe ich irgendwie was vergessen, wo ich Abschnitte und so weiter kennzeichne. Ich weiß auch nicht, wie ich die kennzeichnen soll, damit der E-Book-Generator, der ein EPUB macht daraus, damit der weiß, hallo, das gehört mit zur Inhaltsangabe und hallo, hier musst du eine neue Seite machen. Ich suche noch nach einem Tutorial, wo das ein bisschen erklärt wird und dann kann es richtig losgehen. Dann kann man selbst zum Verleger werden. Man kann sich eine ISBN-Nummer holen, die also das als richtiges Buch dann nachher ansieht. Man kann mit Verlegern reden, ob die mein E-Book mit in ihre E-Book-Verkaufssammlung reintun. Oder ich kann sagen, ihr könnt bei mir ein E-Book kaufen für so und so viel und ich schicke es. Es gibt die Möglichkeit, die habe ich jetzt gehabt, viele Professoren mittlerweile, wenn man die anrufen will, mit denen ein Thema machen, da sagen die, ich schicke Ihnen mal mein E-Book, das kam vor einem Monat gerade raus. Ja, und dann kommt da nur ein Link zu irgendeinem Server und dann startet man das Ganze und da kommen so 500, 600, 1 Megabyte, kommt dann darüber. Und man hat das E-Book da. Und bevor ich da groß telefoniere mit dem Professor, lese ich mal, was er da drin alles geschrieben hat. Das geht schon alles sehr, sehr gut. Mhm. Und dann hatte ich mal ein E-Book gehabt, ein PDF gehabt. Das konnte ich nicht lesen. Und da fragte man mich nach dem Passwort. Und dann habe ich das Passwort beim PC eingegeben, was er mitgeschickt hat. Und dann öffnete sich das Ganze. Und dann habe ich es überspielt aufs iPad und das iPad wollte das nicht. Weil eben man tatsächlich da einen Acrobat-Reader original sich noch dazu holen musste, damit der das Passwort verstanden hat. Also da ist noch alles im Fluss und der Autor von diesem E-Book, der wusste das, glaube ich, gar nicht, dass das so speziell dann nachher ist, dass das nicht mit jedem Reader geht. Mhm. Okay, da muss man noch viel lernen. Aber ich glaube, das Thema lohnt sich, ein bisschen weiter auszuarbeiten und ich bin dabei und warten Sie ab, was da so alles passiert.
So, dann tun wir jetzt den Daumen hoch, weisen nochmal auf unseren Shop hin. Ach nee, Moment, ich habe den Heinz vergessen.
Nein, den Heinz vergessen.
Heinz, du hast ja auch noch ein Thema.
Ich habe auch noch ein kleines Thema. Das ist zwar aus dem Juli 2011, aber das fiel mir jetzt nochmal auf die Füße, kann man quasi sagen. Und ich finde es sehr interessant.
Hat's wehgetan?
Nee, das war ja nur auf Papier. Es waren ja nur elektronische Informationen, die ich auf Papier brachte.
Ah, ja.
Und Papier ist nicht so schwer. Es geht auch darum, elektronische Informationen. Die Rechnungen per Fax oder per Mail zugestellt sind nach Gesetz den Papierrechnungen gleichgestellt. Gut, sagt man, hört sich jetzt nicht so an. Das ist aber schon gerade für kleinere Firmen eine ziemliche Sensation. Denn bisher war es so, dass eine elektronisch zugestellte Rechnung eine sogenannte qualifizierte Signatur haben musste. Das heißt, man musste eine Smartcard haben, musste einen Signaturgenerator haben und die Signatur musste mit der Rechnung überstellt werden und beides musste rechtssicher aufbewahrt werden. Heute reicht es, wenn ich eine Rechnung von meinem Lieferanten als PDF kriege, prüfe die, muss ich natürlich, bevor ich die zahle, prüfe ich die ja, und bewahre die dann auf. Allerdings muss die auch in der Originalform nach wie vor aufbewahrt werden. Und das eben über die 10 Jahre, die man Steuerunterlagen aufbewahren muss. Jetzt müsste an sich der Wolfgang Back kommen und sagen, das ist aber ganz schön kompliziert, kann das werden. Wissen wir, ob es in 10 Jahren noch PDF gibt oder Word-Docs gibt, die man denn noch lesen kann? Die haben wir in der letzten.
Ja, ich glaube, wir müssen aber vielleicht nochmal darauf eingehen. Was bedeutet das eigentlich? Wenn ich jemanden eine Rechnung schicke, so, dann brauche ich jetzt keine Signatur mehr mitzuschicken.
Solange es in Deutschland ist. Im europäischen Ausland gilt jedenfalls immer die Bestimmung des Ziellandes.
Ja, das reicht also dann. Oder worauf muss ich als Absender noch achten?
Als Absender musst du nur, du musst auch das Dokument natürlich vorhalten, auch als Absender, denn du kannst ja auch von der Steuer geprüft werden und der Empfänger muss es vorhalten. Das ist aber an sich das Einzige. Gut, ansonsten ist das ja Empfänger, ein Geschäftsvorgang, der untereinander, die muss ja nicht angefochten sein, die Rechnung. Also geh mal davon aus, du hast dir von irgendjemand, einem Versandhändler, was bestellt. Der schickt dir die Ware, schickt dir dann per E-Mail die Rechnung, du zahlst die, also ist der Vorgang abgeschlossen.
Bisher war es so. Aber der Rechnungsempfänger, der muss ja auch einverstanden sein damit. Ja. Als Rechnungsempfänger habe ich ja nach wie vor die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will lieber Papier haben. Ja. Es ist ja nicht so, dass die jetzt wirklich die Papierrechnung ersetzt, sondern beide Seiten müssen damit einverstanden sein.
Ich meine, wenn man die richtig übermittelt, die Rechnung in richtigen Datenformaten übermitteln könnte, auch die direkt von den Buchhaltungsprogrammen gelesen werden könnten, wird natürlich auch viel manuelle Arbeit, gerade bei Leuten, die sehr viele Kleinteile versenden, würde wegfallen. Die Deutsche Bank Research hat eine Aufstellung mal gemacht und die sagen, auf der Empfängerseite kostet eine Rechnung 11,60 Euro. Also die Rechnung in Empfang nehmen, aufmachen, lesen, in die Buchhaltung eingeben, 2 Löcher reinmachen, abheften. Wenn man das sparen kann, hat man natürlich dann viel Geld gespart.
Also die Papierrechnung?
Die Papierrechnung, ja.
Kostet 11 Euro?
11,60 Euro auf der Empfängerseite.
Ganz schön teuer.
Ja, ja. Ja, gut, da sind ja Personalkosten mit drin, das Prüfungskosten mit drin, da sind Archivkosten mit drin, Papier muss ja auch aufbewahrt werden. Ja. Also das ist schon ein ganz schöner Betrag. Und wenn dann viele kleinteilige Rechnungen sind, dann ist eventuell die Kosten aber höher als der Betrag. Wenn du denn für deine 2 Euro deinen Adapter in China kaufst, dann ist das die Rechnungsstellung teurer.
Ja gut, in China zählt das ja nicht. Ja. Heinz, ich muss aber doch die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung über 10 Jahre gewährleisten. Ja. Wie mache ich das denn?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also A, kannst du sagen, okay, ich nehme mir den Rechner, auf dem das ist, nehme mir die Leseprogramme und halte die 10 Jahre fest. Gucke also, dass ich eine. Also
muss ich bei der Buchhaltung sowieso schon machen. Also ja. Ich muss ja meine Sachen da über 10 Jahre nachweisbar haben. Wenn eine Prüfung kommt und die kann rückwirkend ausgedehnt werden, dann nicht nur auf die letzten 3, sondern auf bis zu 10 Jahre.
10 Jahre muss die Unterlagen aufbewahren. Und die müssen auch,
kann
auch
ich deine nicht sagen,
Rechnung muss lesbar sein, 10 Jahre.
Damals hatte ich aber noch Windows ME und mein Buchhaltungsprogramm, das läuft nicht mehr auf XP oder auf 7 und ME habe ich nicht mehr oder irgendetwas. Ich muss also quasi und ein neuer, das alte ME läuft vielleicht auch gar nicht mehr auf meinem neuen Rechner vernünftig. Das heißt, ich muss quasi den Rechner komplett mit der Buchhaltung irgendwo lagern und muss auch regelmäßig Backups machen.
Wenn
absurd ist die Sache, ja.
Ja gut, oder du speicherst es irgendwo in der Wolke. Es gibt so Firmen wie Retarus zum Beispiel, die...
In der Wolke von Herrn Schäuble am besten.
Ja, kannst du auch machen. Da hat er es einfacher, aber auch nicht mehr zu prüfen. Kann er direkt jeden Tag nachgucken. Es gibt aber auch Firmen, ne, die Dienste anbieten, die sagen, wenn du uns deine Dokumente gibst, bewahren wir die rechtssicher auf und garantieren auch, dass die nach 10 Jahren noch lesbar sind. Das sind auch Dienste.
Und wenn die Firma nach 10 Jahren nicht mehr da ist, dann habe ich immer noch
Kram am Bein. Dann hast du ein Problem, ja.
Ja, also ist nur eine Verlagerung, aber eine Sicherheit ist es nach wie vor nicht.
Gut, du hast natürlich auch beim Papier, kann es ja sein, dass dir dein Haus abbrennt.
Ja, das ist aber doch eine schöne Lösung. Das kannst du im Finanzamt nachweisen und kannst dann sogar auf Firmenkosten das neue Haus bauen.
Ich habe eine Frage, und zwar kann ich denn dem Finanzamt jetzt sagen, aufgrund eurer Maßnahme, dass ich das alte ME, den Rechner von ME, aufbewahren musste, ich hätte ihn ja verkaufen können. Kann ich den absetzen?
Ja, den hast du ja sowieso schon abgesetzt. Und,
willst du den zweimal absetzen?
Und die Instandhaltung und der ganze Kram, das sind ja auch Firmenkosten, das ist klar. Also das ist steht also außer Zweifel.
Man könnte natürlich dann auch sagen, okay, ich bewahre den Rechner nicht auf, sondern ich mache mir eine virtuelle Maschine, die ich weiter pflege. Aber die muss nach 10 Jahren dann auch noch lesbar sein.
Darfst du das denn? Darf man das denn? Oder verlangen die nicht die Original?
Nö, die Maschine ist egal.
Du musst die Original-Datensätze haben.
Und das Programm, mit dem die lesbar sind.
Mensch, was ist denn der Unterschied zwischen einem PDF, was ich mir hole von der Firma, wie meine Telefonrechnung, und einem PDF, wo ich eine Kopie von mache? Gibt es da einen Unterschied?
Es war ja bis Juli so, dass du im Prinzip eine Papierrechnung haben musstest oder eine signierte haben musstest. Im Prinzip kannst du nach deinem Rechnungsaussteller sagen, komm, schick mir das als Papierkopie. Du kannst natürlich auch das... Ich weiß nicht, wie sich die Prüfer verhalten würden, wenn du einfach hergehst, druckst die Rechnung aus, machst 2 Löcher rein und heftest die konventionell ab.
Dann musst du die vorher aber noch so falten, am besten ein Drucker, der die gleich faltet, als sei sie mit der Post bekommen, denn im anderen Fall ist das nicht gültig. Eindeutig, ganz klar und definitiv. Und jetzt tun wir einen Daumen hoch, erinnern an Thomas Ritter und unseren Shop, der schickt Papierrechnungen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.